Ja, das ist schönster amerikanischer Bluegrass, der Choctaw Hayride von Alison Krauss and Union Station. 6:06 ist es am Montagabend. Und wir bleiben in den USA, allerdings gehen wir da aus dem Südosten, wo dieses Volk, der Choctaw, beheimatet ist, die Ostküste hoch bis nach Massachusetts. Dort wiederum war die Heimat des Schriftstellers Henry Thoreau. Und von ihm kommt der Stoff für unsere neue Lesung, die wir hier auf Radio 3 morgen starten. Es erwartet Sie ein Klassiker, Walden, nämlich von Henry Thoreau, 1854 erschienen. Das ist ein Buch, das seitdem immer wieder neue Lesergruppen gefunden hat. Zu unserer Literaturkritikerin Katharina Döbler ist jetzt hier bei mir im Radio 3 Studio. Katharina, gibt es denn einen Grund, warum dieses Buch jetzt nicht nur erfolgreich, sondern wirklich so richtig, richtig bedeutsam geworden ist?
Naja, es ist wirklich, man muss es so sagen, man kann es nicht anders sagen, es ist geradezu die Bibel des Aussteigertums.
Ja.
Also anders formuliert, es ist ein Zeugnis der Suche nach dem richtigen und wahren Leben. Und das hat ja nicht aufgehört seitdem, also ganz im Gegenteil. Mhm. Es ist sozusagen auch so, ja, ein Brevier der Zivilisationskritik, ein Lexikon der Achtsamkeit, kurz der Inbegriff dieser Formel zurück zur Natur, die auf Rousseau zurückgeht, das war jetzt nochmal ein Jahrhundert vorher, aber das hat sich ja seither immer wieder wiederholt, in Wellen verstärkt. Es gab immer wieder Reformbewegungen, es gab die Hippies und da hat Walden immer wieder so als Leitfaden gedient, kann man sagen. Und es ist einfach auch so, dass bis heute, habe ich festgestellt, ein großer Outdoor-Händler das Buch im Sortiment hat unter dem Titel oder unter der Rubrik Reisetagebücher.
Das heißt, hat er da einen Selbstversuch unternommen, Henry Thoreau, und darüber geschrieben, wie genau hat der ausgesehen, dieser Selbstversuch?
Ja, das war wirklich, also er hat seine Theorien über Zivilisationskritik hat er erprobt. Das ist genau, das Buch ist ein Zeugnis dieser Proben. Also insofern, Selbstversuch ist genau das richtige Wort. Und er hat, der war damals 28, hatte so ein bisschen so eine Krise, hat sich im Schreiben geübt, bisschen Journalismus, seine Familie hat Bleistifte produziert, fand er nicht so toll. Und dann hat er sich am Ufer des Walden Pond, also des Sees in der Nähe von Concord, Massachusetts, wo sein guter Freund Emerson lebte, Ralph Waldo Emerson, ganz bekannte Figur auch damals. Und der hat ihm auf sein Grundstück überlassen, hat sich da eine Hütte gebaut. Und die Hütte war ganz klein und praktisch. Und im ersten Kapitel dieses Buches, Walden, kommt es also vor unter der Rubrik Sparsamkeit. Das ist die Voraussetzung für das einfache Leben. Das ganze Haus hat $28.12 gekostet. Und der teuerste Posten waren die Bretter mit $8 und die Schindel waren Ausschussware und die Fenster waren Secondhand. Also es war auch nicht geplant als ein endgültiger Rückzug aus der Welt oder so, sondern wirklich ein zeitweiliger Versuch. Und die Hütte lag auch in Fußweite, also schon eine weite Fußweite, aber in Fußweite von Concord. Und da konnte er eben auch seinen Freund Emerson besuchen, hat auch dort Leute getroffen. Er bekam auch einigen Besuch dort. Also er war kein Eremit. Das war wirklich, die Idee war einfach mit dem schönen hässlichen neudeutschen Wort Entschleunigung, ist das ganz gut bezeichnet. Ne? Er übte sich in wirklich, nochmal so ein Wort, Achtsamkeit. Also die Aufmerksamkeit richtete er auf die Natur, auf die Pflanzen, die Tiere, das Wetter, die Erde. Und er versuchte wirklich nur das Nötige zu besitzen. Und er hatte auf seinem Schreibtisch 3 Kalksteine liegen, die er irgendwie schön fand. Und dann hat er festgestellt, die muss man ja jeden Tag abstauben. Und dann hat er sie direkt, als er das verstanden hat, aus dem Fenster geschmissen.
Da muss ich sagen, das ist ja eigentlich gar kein, das ist ja ein ganz moderner und überhaupt nicht abwegiger Reflex, sowas so zu tun. Aber wohin hat ihn dieses Walden-Experiment letztlich geführt?
Also es war eine Reise nach innen. Das war ein Nachdenken über sich selbst. Und er kam zu so Erkenntnissen, die sind fast schon wie Epigramme oder, ne, so, oder Aphorismen manchmal formuliert. Also hier mal so ein Zitat: Was gilt mir Afrika, was der Westen? Ist nicht auf der Karte unser inneres Weiß, wenn es auch zur Zeit der Entdeckung so schwarz wie die Küste erschien? Wollen wir die Quellen des Nils, des Niger und des Mississippi forschen und so weiter? Sind das die Probleme des Menschengeschlechts? Und die Antwort ist natürlich nein. Und dann dichtet er auch noch die schönen Verse: Kehre dein Auge nach innen, dann wirst du finden, dass vieltausend Gebiete des Herzens immer noch unerforscht ruhen. Dort sollst du reisen und dich belehren über die Welt, die in der Seele dir lebt. Also es war wirklich dieses ja, Verstehen, was geht in mir vor, sich nicht bestimmen lassen von außen, von dieser Jagd nach dem Dollar, nach dem Status, der die amerikanische Gesellschaft total geprägt hat. Also das war das, was ihn so geleitet hat. Und er hatte ja auch, was ihn auch später so wichtig gemacht hat, starke politische Ideale, lehnte den Staat weitgehend ab, der Krieg geführt hat. Kurz davor in Mexiko war ja der amerikanisch-mexikanische Krieg. Mhm. Da hat er sich dann geweigert, Steuern zu zahlen, kam deswegen auch noch ins Gefängnis. Also er wurde auch im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten und seinen anderen Schriften, aber auch im Zusammenhang mit Walton, wurde er auch einer der Vordenker, Vorturner des gewaltlosen Widerstands. Also deswegen war er natürlich auch in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung auch ein großer Name und alle Welt hat Walton gelesen.
Was hat er denn nach seinem Selbstexperiment letztlich aus seinem Leben gemacht?
Na, er hat wieder geschrieben. Er war politisch aktiv. Er hat tatsächlich Geld mit handwerklichen Arbeiten verdient. Er hat zum Beispiel Dächer gedeckt oder sowas oder zumindest es angeleitet. Er hat die Bleistiftmanufaktur wieder angekurbelt. Und es ist ja nicht so, dass er als Feind alles Fortschritts war. So war das ja nicht, ne? Aber er hat so sich immer diversifiziert, war nie auf Reichtum aus und dann wurde er auch krank. Hat trotzdem weiterhin sich sehr aktiv eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei. Und ja, mit 44 Jahren ist er gestorben an Tuberkulose. Leider.
Und hat also dieses Buch hinterlassen, das offensichtlich doch top aktuell ist und auch nie inaktuell geworden ist, ganz offenkundig. Ne?
Ja, das ist so. Also ich habe es wirklich schon früh gelesen, wie so viele in meinen frühen 20ern. Mhm. Und ich habe nochmal nachgeguckt, die Zitate, die ich vorhin vorgetragen habe, das sind die Sachen, die ich mir damals schon angeknickt habe.
Und die Ausgabe, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Ne? Die Ausgabe ist, hast du jetzt die alte noch rausgeholt aus dem
Video? Also ich hatte tatsächlich noch eine alte. Also es gibt aber auch eine DTV-Ausgabe, die scheint vielleicht auch vergriffen zu sein. Aber es gibt bei Projekt Gutenberg kann man das, also den reinen Text kann man im Internet auch lesen.
Und ansonsten haben wir von dir den Tipp bekommen, in jedem Bergsteiger-Geschäft findet man das auch in der Auslage ganz hoffentlich.
Hoffentlich.
Ganz herzlichen Dank an Katharina Döbler, Henry Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern, übersetzt von Wilhelm Nobbe in dieser Eugen Diederichs-Ausgabe Jena 1922 ist es rausgekommen. Wie gesagt, bei Gutenberg gibt es das auch. Und ab morgen können Sie das Buch überhaupt hören. Morgen 13.30 Uhr starten wir hier auf Radio 3 mit der Lesung. 11 Folgen sind das, gelesen dann vom Schauspieler und Hörspielsprecher Günter König in der Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1984.